Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Herzlich willkommen zu einer Sommer-Sonderfolge unseres Podcastes hier aus dem kleinsten Aufnahmestudio Hamburgs. Und der Anlass ist, Sie werden es schon mitbekommen haben, dass Anne-Rose Beurich in den verdienten Ruhestand geht, aber Sie können sich natürlich vorstellen, wir lassen sie nicht gehen, ohne dass sie uns noch einmal ihre liebsten Bücher vorstellt und wir beide zusammen über Bücher sprechen, die uns zusammengebracht haben, die uns zumindest fachlich entzweit haben und für die wir nach wie vor leidenschaftlich brennen. Und das erste Buch, der erste Autor, über den wir reden müssen, Anne, das ist Amor Towles. Und es ist vor allem das Buch Eine Frage der Höflichkeit. Warum ist das so wichtig für gerade unser beider Beziehung?
Nein, mein Lieber, also erstmal müssen wir was zum Thema Ruhestand sagen. Ah, okay. Das klingt ja so nach Gesundheitsstützstrümpfen und Schnabeltasse. Also ich werde natürlich nicht meinen Kopf und auch die Finger nicht von den Büchern lassen können. Und ich bin sicher, wir sehen uns in dem einen oder anderen Zusammenhang, literarischen Zusammenhang wieder. Also Ruhestand
auch, ist ja
irgendwie ein Wort, was ich gar nicht mit mir verbinden kann.
Ich fand es netter als Rente.
Siehst
du. Ruhestand klingt freundlich.
Okay, aber das wäre doch mal ein Projekt, dass man sich dafür ein Wort ausdenkt, was nicht nach Schnabeltasse klingt. Ja. Jetzt Amor Towles, ein Autor, der für uns beide ja eine besondere Bewandtnis hat. Sein Buch Eine Frage der Höflichkeit. Ich weiß noch, 2011, als wir die Filiale im Hanseviertel eröffnet haben und ich die große Freude hatte, dafür Mitarbeitende zu suchen, las ich gerade Amor Towles, Eine Frage der Höflichkeit. Und wir beide hatten unser Gespräch irgendwo in der Innenstadt, in so einer schummrigen Bar. Bar. Und meine Frage war immer an die zukünftigen Buchhändlerinnen und Buchhändler von Stories: Was lesen Sie denn gerade? Und dann zogst du Eine Frage der Höflichkeit aus der Tasche?
Nee, andersrum. Du hast mich gefragt, welches Buch würden Sie mir empfehlen?
Und
dann habe ich gesagt, ich habe da gerade was gelesen, was ich sehr gut fand, ist nicht so bekannt. Damals war das noch in dem kleinen Graf Verlag erschienen. Und ich redete so und ich merkte, du schweifst irgendwie ab, weil du dann anfingst, in deine Tasche zu greifen. Und ich dachte noch so beim Reden, super, das läuft richtig gut. Scheint nicht so der richtige Tipp zu sein. Und dann zogst du einfach nur das Buch raus, über das ich gerade sprach. Und das war einfach ein sehr, sehr schöner Moment, finde ich.
Ja. Und was soll ich sagen? Das war der Beginn einer wunderbaren Zusammenarbeit. Ja. Und ich habe seitdem alles von Amor Towles gelesen. Nein, außer Eve habe ich nicht gelesen. Und was ich so faszinierend an diesem Autor finde, ist, wie er ja von diesem Wesen des Gentleman so besessen ist. Mhm. Also eins wirklich meiner All-Time-Favorite ist Ein Gentleman in Moskau. Mhm. Das ist wirklich eins der besten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Die Geschichte eines russischen Adligen, der Glück hat, dass er nicht vom Erschießungskommando landet, aber stattdessen zu lebenslangem Hausarrest verurteilt wird im Hotel Metropol direkt gegenüber vom Bolschoi-Theater. Und wie er einfach mit Kraft seiner Fähigkeiten, die ihm innewohnen, dieses Leben für sich gestaltet. Und das ist ein Buch, wo man so wahnsinnig viel über russische Geschichte auch lernt und über innere Größe und über Standfestigkeit. Das ist wirklich sensationell. Und ich finde, ich verstehe gar nicht, warum dieser Autor nicht häufiger in den Feuilletons auftaucht.
Ja, es ist wirklich schade, dass der trotz allem, obwohl die Kunden ihn ja auch immer sehr lieben, ne, trotzdem nicht so präsent ist, wie er eigentlich sein sollte, finde ich.
Nee. Ne? Ja, und auch in Lincoln Highway geht es ja auch, also eigentlich um zwei Teenager-Gentlemen, die aber
auch charakterlich sehr
charakterlich einfach standfest sind. Es geht eigentlich immer um Standfestigkeit. Ja, ja.
Und das ist auch bei Eve sehr schön. Das ist ja so eine Geschichte, die mir wiederum sehr gefallen hat, weil die natürlich im Hollywood spielt, im alten Hollywood. Und es hat sowas von so einem Film noir und eine femme fatale. Aber auch da natürlich kommt auch ein Gentleman vor. Und das ist eine ganz schön erzählte Geschichte. Ist ja eigentlich in so einem Erzählband von ihm in Amerika erschienen. Dort, glaube ich, nie einzeln erschienen. Und dann hat aber der Hansa Verlag es ausgekoppelt und ist jetzt neu als Taschenbuch gekommen. Und außerdem hat es ein wunderschönes Cover und es ist auch einfach.
Stimmt, es hat ein wunderschönes Cover.
Wer einfach solche Geschichten mag aus dem alten Hollywood und so ein bisschen Film noir-mäßig.
Und du bist ja viel mehr drin in den im Inneren der Literaturszene. Hast du mal mit ihm ein Interview da so gelesen, warum er vom Wesen des Gentleman, warum das so ein, weil es ist ja eigentlich ein völlig antiquierter und euphemistischer Begriff. Also ich kenne niemanden in der Literaturszene, der sich so hingebungsvoll mit Gentleman beschäftigt.
Also außer Tom Wolfe, der sich immer wie ein Gentleman gekleidet hat, fand ich, gibt's da nichts Vergleichbares. Ich habe aber leider nie das nie ein Interview mit ihm gelesen, muss ich sagen. Also das ist irgendwie schon.
Es bleibt ein Rätsel und wir freuen uns auf das nächste Buch.
Auf jeden Fall. Mit großer Vorfreude warten wir darauf, dass es wahrscheinlich wieder beim Hansa Verlag erscheinen wird. Ja. Und das war, wie gesagt, Anna hat es schon so wunderbar gesagt, der Beginn einer wunderbaren Zusammenarbeit und Partnerschaft hier bei Stories. Wobei das natürlich nicht immer so harmonisch lief, also zumindest nicht so harmonisch lief im Sinne von, dass wir die gleichen Bücher toll fanden. Es gibt da zwei Sachen, wo wir wirklich zwei Bücher, bei denen wir sehr leidenschaftlich ausmachen. Also ich bei dem einen vielleicht sogar noch ein bisschen leidenschaftlicher nicht deiner Meinung bin.
Ja, du bist ja sowieso da immer sehr leidenschaftlich beim. Ich kann ja immer noch irgendwas finden, wo ich denke, okay, diesen Aspekt sehe ich. Aber also ich weiß noch, wie viele Stunden wir uns wirklich diskutierend hier im Laden befunden haben über das achte Leben von Nino Haratischvili. Also für mich auch eins meiner All-Time-Favorites, wo ich noch genau weiß, dass wir dann, ich spüre immer, also wenn es so Titel gibt, wo ich noch genau weiß, in welcher Situation oder in welchem Liegestuhl oder auf welchem Sofa oder mit welchem Getränk ich diese Bücher gelesen habe, also sozusagen die Sinnesaußendrücke außenrum, dann weiß ich immer, das sind so Bücher, die ich niemals vergessen werde. Da gehört zum Beispiel Der Trafikant dazu. Das habe ich in einem stinkigen Hallenbad in Südtirol gelesen. Und es gehört Nino Haratischvili dazu, die ich dann manchmal echt mal aus der Hand legen musste, weil ich sie so intensiv fand. Und du hast dieses Buch gehasst.
Also gehasst ist jetzt vielleicht doch ein ganz großes Wort. Also ich finde, es ist tatsächlich für mich, also ich weiß, dass wir die Buchpremiere hatten bei uns damals noch und sie war auch da und ich fand sie wahnsinnig sympathisch und nett und hatte mich auch sehr auf das Buch gefreut, weil ich ihr Debütroman, Julia, den mag ich wirklich sehr. Ja,
und Der sanfte Zwilling, großartig.
Den fand ich, den mochte den ich auch schon nicht auch mehr schon so. Nicht? Nee, das war auch nicht so meiner. Und bei Das achte Leben gab es sehr viel Vorfreude, was mir aber dann auch bei den späteren Büchern, eins davon musste ich für den Deutschen Buchpreis lesen, immer wieder etwas übel aufschluss, ist ihre doch, ich nenne es mal so ein bisschen Adjektiv-Diarrhoe. Mhm. Also es ist, mir sind das einfach zu viele Adjektive immer. Und ich weiß, dass viele das sehr lieben, aber wenn dann jemand schreibt, sie weinte Jahrhunderttränen oder auch Leidenschaft tropfte von seiner Stirn, da bin ich raus. Da bin ich wirklich raus. Das mag ich gar nicht.
Das kann ich gut verstehen und ich mag es immer dann nicht. Wenn es nicht passt oder wenn ich das Gefühl habe, der Autor, die Autorin verwendet es einfach nur so als Füllsel oder als Stilmittel oder es wird einfach schlecht verwendet, es passt nicht und du hast so ständig so ein Störgefühl beim Lesen. Im Moment lese ich gerade so ein Krimi, wo ich dann denke, also es ist entweder furchtbar schlecht übersetzt oder der Autor versteht wirklich seinen Handwerk nicht. Genau. Aber das ging mir eben bei Nino Haratischvili weder beim sanften Zwilling noch bei dem achten Leben so. Ich fand diese Geschichte absolut stimmig und großartig durchkomponiert und ja, eher eigentlich wie 8 Kleinstromane.
Also was ich finde, was ich kann, was sie unheimlich gut kann, ich finde, die Plots sind wirklich toll bei ihren Büchern. Das finde ich schon. Aber für mich ist das sprachlich einfach nichts. Und mich bringt es tatsächlich, mich wirft das immer, wenn so eine Formulierung kommt, wirft mich das raus. Direkt aus dem Buch.
Ach so, weil ich
da richtig drüber stolper, über solche Bilder, die für mich irgendwie nicht funktionieren. Also, Ich bin vielleicht, also ich bin schon, vielleicht sage ich jetzt mal so, doch ein Mann, der zu großen Gefühlen fähig ist, aber der das vielleicht in Literatur nicht unbedingt so haben muss.
Es war auf jeden Fall eine Sternstunde, eine von vielen Sternstunden hier in der Geschichte der Buchhandlung.
Ja.
Es war damals, das weiß ich noch, im Rahmen der Vattenfall-Lesetage. Da
Ja.
komme ich mir jetzt wieder so vor, wie Großmütterchen öffnet ihr
Oh Gott,
Geschichtenfest und
das
so,
war auch immer was, ne?
yeah!
Wahnsinn, oder?
Genau, als es noch diese Literaturtage gab und wir durften dann, weil wir da immer die Bücher tischgestellt haben,
Ja.
durften wir uns eine Autorin aussuchen und zwar für mich natürlich völlig
Ja,
klar,
dass Nino Hratischvili kam, ja, in
dass
dem
Nino
Jahr.
Hratischvili kam.
War eine tolle
Und dann war Jenny
Veranstaltung.
Erpenbeck war auch mal da.
Jenny Erpenbeck war auch
Auch
mal da,
eine
ja.
meiner absoluten
Ja.
Literaturikonen.
Und ich weiß noch, wie wir dann immer diese Wahnsinnsmengen, die dann immer kamen, wie wir das dann immer nach Daten irgendwie verteilt haben und nach Lesungsorten, wann die dann ab zu den bestimmten Lesungen abgeholt wurden. Das war immer sehr wild. Aber
Tolles
hat auch echt
Event.
Spaß gemacht. Ja,
Ja,
war
tolles
super.
Event.
Es war ganz, ganz toll,
Schade,
ja.
dass es das nicht mehr gibt.
Ja. Und ein Buch, mit dem das ich sehr geliebt habe, mit dem du nicht so richtig warm geworden bist, ist Nebenan von Christine Bilker, ne?
Das stimmt. Und ich habe jetzt noch mal in Vorbereitung auf unseren Podcast überlegt, woran lag es. Und ich schätze Christine Bilkau sehr und insbesondere ihren Vorgängerroman. Gott, wie heißt er?
Eine Liebe.
Eine Liebe in Gedanken. Vielen Dank. Eine Liebe
Bitte.
in. So arbeiten wir zusammen. Der
Ja.
eine fängt den Satz an und der
Der
andere
andere
bringt ihn zu
beendet ihn,
Ende.
genau.
Eine Liebe in Gedanken, eine wunderschöne Mutter-Tochter-Geschichte, die auch in Hamburg spielt, in der Roten Baumchaussee, gehört zu meinen echten Lieblingsbüchern. Ich mag Bücher immer nicht, wo ich das Gefühl habe, da werden zu viel aktuelle Themen verwurstet. Und also hier geht es ja, es geht um Vereinzelung, es geht um Einsamkeit, es geht aber auch um Klimakatastrophe, um Neurodivergenz. Und das ist mir an irgendeinem Punkt einfach zu viel. Mir wäre es dann lieber, die Autorin, der Autor würde sich auf ein Thema konzentrieren und es auserzählen.
Ja, also bei Nebenan liegt das bei mir noch mal ganz anders, weil das ja ein Buch war, was ich tatsächlich in kürzester Zeit dreimal gelesen habe, einfach der Tatsache geschuldet, dass es dann auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis war. Und deswegen habe ich es eben dreimal gelesen. Und für mich war das so ein wunderbar ruhiger Roman mit diesen beiden Protagonistinnen in diesem kleinen norddeutschen Dorf. Und es hatte auch so viele Elemente der Schauerromantik von E.T.A. Hoffmann drin. Und ich finde gerade so diese aktuellen zeitlichen Probleme, die waren, finde ich, sehr, sehr dezent nur angedeutet. Und für mich war das ein Roman, bei dem man wirklich auch beim dritten Lesen innerhalb kürzester Zeit noch so viel Neues erleben konnte, was so vielschichtig war, was man auf den ersten Blick gar nicht erkannt hat. Ich fand das groß. Für mich war das so der Underdog damals auf der Shortlist. Also das war so das Buch, wo ich echt dachte, wow, wie kann jemand mit so vermeintlicher Schlichtheit so viel schreiben? Aber das liegt wirklich vielleicht auch an
Und
dieser
ich glaube ja.
dreimaligen Lektüre innerhalb
Ja.
kürzester Zeit und vor allem dieses sehr konzentrierte Lesen. Das liegt sicherlich auch daran. Hätte ich
Ja.
das nur so nebenbei gelesen, wäre es mir vielleicht auch so gegangen. Aber so war ich echt hingerissen von dieser Tiefe
Ja, die
in so einem
Zeit,
scheinbar
genau.
schlichten Text.
Die Zeit nehmen wir uns ja einfach oft nicht,
Ja.
weil die nächste Sensation wartet dann schon immer und
Das nächste Abendbrot auch
das,
oft.
ja, aber es ist ja oft auch wirklich diese Gier, einfach weiterzulesen. Und ich bin immer nur dann glücklich, wenn ich mindestens irgendwie 15 ungelesene Bücher zu Hause habe, um wirklich sicherzustellen, dass ich für jede Stimmung dann mit Sicherheit zwei Bücher zur Auswahl habe.
Ja,
Und
das
dann nimmt
stimmt.
man sich vielleicht nicht die Zeit eben für dieses konzentrierte Lesen und dieses nochmal andere Elemente entdecken, wie du jetzt sagst, so E.T.A. Hoffmann. Das habe ich zum Beispiel halt gar nicht drin gelesen.
Ich hatte zum Glück ja sehr, sehr wunderbare KollegInnen damals, wie Miriam C. zum Beispiel, die da immer ganz tolle Verweise in der Literaturgeschichte fand, in vielen Werken. Und das hat mich immer fasziniert und sehr belebt auch. Also ich fand es immer toll. Und dann, wenn man es dann weiß, dann kann man dem natürlich auch, dann denkt man, ja, natürlich, warum habe ich das selber nicht so gesehen? Das war schon toll, ja. Aber ich finde, wo man ja wirklich durchrauscht, sind ja Krimis, finde ich. Ne? Also das ist ja wirklich was, wo man einfach, ich finde, wenn man da nicht durchrauscht, dann ist der Krimi nicht gut, oder? Wie sagst du das? Wie findest du das?
Ja, also ich brauche ja ab und zu, also ich brauche immer mindestens, also sowieso zwei Krimis zur Auswahl, aber ich merke ab und zu, ich brauche dann so einen Krimi zum Neutralisieren. Mhm. Also ich muss sowas haben, wo ich einfach weiß, was mich erwartet, auch nicht zu stumpfsinnig, nicht zu stanzenhaft, mhm. aber wo ich weiß, ich I get what I want.
Ja.
So. Und ein Krimi der letzten Zeit, der dieses, der diesen Anspruch völlig erfüllt hat, war, wen wundert es? Ein Tipp von Frank Menden. Und zwar von Helena Falke, noch 5 Tage. In so einer schönen neuen Krimireihe bei Suhrkamp. Also so ein Hardcover, aber ohne Schutzumschlag. Ich finde, das passt irgendwie ganz gut zu dem Genre. Mhm. Und es spielt in der Schweiz, in Davos. Da bin ich ja sowieso schon immer, wenn Bücher in den Schweizer Bergen spielen, bin ich ja sowieso schon immer hoch begeistert. Und erzählt von einer amerikanischen, schwerreichen Familie, einer der reichsten Familien der Welt, die am Silvesterabend in ihrem wunderbaren Chalet ermordet werden, auf denkbar grausame Weise, nämlich durch Polonium. Und Vater, Mutter, 2 Kinder, mausetot. Und die Privatköchin der Familie ist auch erkrankt. Dennoch ist sie die Hauptverdächtige, weil sie hat dieses Mahl, dieses Menü zubereitet. Und ihr bleiben noch genau 5 Tage, um den tatsächlichen Mörder zu finden, weil sie nicht, es ist völlig klar, dass sie sterben wird und sie möchte nicht sterben mit dieser Last der vermeintlichen Schuld. Das möchte sie nicht für sich und das möchte sie vor allen Dingen nicht für ihre kleine Tochter. Und die einzige verbündete Ermittlerin ist ihre Pflegerin Esme.
Ja.
Und das ist ein so ungewöhnlicher Plot und das ist so großartig komponiert, das konnte ich tatsächlich nicht aus der Hand legen.
Ja, es ging mir auch so. Ich fand
die Idee. Wie hast du das entdeckt?
Ich habe es entdeckt tatsächlich, ich hatte die Geschichte einfach so, die fand ich toll. Es gibt ja sowas Ähnliches, es gibt so einen alten Hollywood-Streifen aus den 50er Jahren, auch aus so einem Film Noir. Der heißt Dead on Arrival, gab es auch mal ein Remake mit Dennis Quaid und Meg Ryan in den 80er Jahren. Und da geht es eben auch um einen Mann, der auf die Polizeiwache kommt und sagt, ich bin vergiftet worden. Und keiner glaubt ihm natürlich und er versucht dann seinen Mörder zu finden. Auch da ist völlig klar, der Mann wird es nicht überleben. Und ich fand es einfach toll, das jetzt mal in so einer modernen Version zu lesen. Habe am Anfang gedacht, mal gucken, ob das funktioniert. Und es funktioniert super, finde ich.
Es funktioniert ganz großartig. Es
funktioniert hervorragend und ich mochte das sehr. Also es ist so ein Buch, was mich so positiv überrascht hat. Das finde ich ja immer schön, weil so vielen Krimis, du sagst, das ist schon so ausgetretene Pfade. Man denkt so, okay, das habe ich schon oft gelesen.
Genau.
Und, ne? Die eingeschlossene Gesellschaft dort. Und dann
genau. Der neurotische Ermittler.
Ganz genau, ja. Das muss man nicht haben. Aber das war wirklich so eins, wo ich dachte, ja, das hat irgendwie eine schöne Prämisse. Das zieht das auch zügig durch. Das hat keine Länge, da wird nichts in Länge gezogen. Die hat ja auch nur 5 Tage zu leben. Daran hält sich auch die Schriftstellerin. Übrigens ein Pseudonym einer Jugendbuchautorin, aber man weiß nicht, wer dahinter steckt. Also von daher keine Ahnung. Ich habe auch sowas Ähnliches am Wickel gehabt. Mailman heißt es, von einem Andrew Welsh Huggins, den ich ehrlich gesagt auch nicht kannte. Für mich auch ein sehr ungewöhnliches Buch, weil da steht Mercury Carter im Mittelpunkt. Das ist der titelgebende Mailman und der klingelt eines Tages an das Haus einer Frau, einer Anwältin, der etwas zustellen soll. Nun ist es aber so, dass diese Anwältin und ihr Mann gerade kurz bevor er da auftauchte, überfallen wurden von einer Gangsterbande, die die Frau, die Anwältin ist, wie gesagt, dazu nötigen wollen, ihnen was zu verraten. Sie hat aber keine Ahnung, was sie von ihr wissen wollen. Und die wollen gerade ihren Mann foltern, weil sie sagen, okay, wenn du nicht sprichst, dann schneiden wir deinem Mann einen Finger nach dem anderen ab. Da klingelt eben Mercury Carter. Und dieser Mercury Carter ist ein Mailman, ein Postbote, war aber im früheren Leben ein Elite-Soldat, sagen wir es mal so. Und es entspinnt sich wirklich ein sehr actionreiches, Road-Movie, weil die Verbrecher können mit der Frau fliehen, er mit dem Mann hinterher. Also ich sag's Ihnen, da explodiert es und es wird geschossen und es wird auch echt, da fließt auch Blut. Aber auf so eine unterhaltsame Art und Weise habe ich das in Buchform wirklich noch nie gelesen. Mhm. Ich sehe sowas gerne als Film.
Ja.
Und war echt skeptisch, dass ich dachte, kann mich das irgendwie, ne, aber.
Trägt das.
Genau, trägt das irgendwie als Buch. Mhm. Und ich muss sagen, ja. Und ich finde es ganz toll, das ist jetzt auf der Krimi-Zeit-Bestenliste im Mai, ist es auf Platz 1. Und selbst die ehrwürdige FAZ ist es lobesvoll über dieses Buch. Also es ist wirklich toll. Mein Bruder habe ich es jetzt gerade geschickt und geschenkt. Und der hat es jetzt im Flugzeug gelesen und war sehr, sehr enttäuscht, dass er nur eine Kurzstrecke hatte, weil er gerne das Buch weitergelesen hätte. Weil er meinte, es macht einfach Spaß. Und das finde ich auch wirklich im Krimi, der Spaß macht, weil es sehr ungewöhnlich ist. Also in Rückblenden erfahren wir dann auch, warum dieser Mercury Carter jetzt Mailman geworden ist, wie seine Geschichte ist. Aber wir erfahren auch mehr über die Geschichte der Anwältin und vor allem auch, was die Leute wirklich von ihr wollen. Also ist ein super Buch. Also tolle Geschichte. Also einfach mal, wenn Sie mal Lust auf was anderes haben, dann begleiten Sie den Mailman mal auf seiner Fahrt.
Muss das noch in mein Regal, der ungelesen
ist. Ich weiß nicht, ob es was für dich ist, Anne, tatsächlich. Aber vielleicht ist es auch eher so ein Männerbuch. Aber es ist einfach wirklich mal was ganz anderes.
Okay.
Also ein Geheimtipp für alle, die denken, oh, habe ich schon also oft gelesen und genau. Ein bisschen Action schadet mir auch nicht. Dann sollte man das unbedingt nehmen.
Okay.
Ja. So, jetzt haben wir noch, ich würde gleich gerne noch nach einem Highlight fragen. In diesem noch nicht ganz halben Jahr, aber doch fast halben Jahr.
Also ein Highlight war tatsächlich, waren die Riesinnen, damit bin ich ja nicht alleine mit dieser Einschätzung von Hannah Heffner. Mhm. Ein wunderbarer Dorfroman aus dem Schwarzwald, die Geschichte von drei Frauen, drei Generationen, die in einem kleinen Ort leben und die man über einen Zeitraum von 30 Jahren ungefähr begleiten darf. Mhm. Und sie heißen Riesinnen, weil sie Rieshuber heißen und weil sie auch von ihrer Gestalt in diesem Ort einfach auffallen. Sie sind besonders groß und sie sind schlaksig und sie sind auch so ein bisschen anders als die anderen Dorfbewohner. Sie wissen genau, was sie wollen und sie wissen genau, was sie nicht wollen und haben ihren eigenen Sinn. Sie sind also eigensinnig im Wortsinne. Und ich kann eigentlich gar nicht sagen, was ich an diesem Buch so wahnsinnig gerne mochte, weil es erzählt eigentlich eine Geschichte, wie wir sie zuhauf kennen. Also drei Frauengenerationen, Dorfroman, Familienroman, Emanzipationsroman, es geht um Selbstermächtigung, es geht um gesellschaftliche Themen. Ich glaube, es ist die Sprache.
Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Ja.
Und dann möchte ich nämlich gleich nochmal, wenn ich schon die Gelegenheit habe, nochmal über ein anderes Buch kurz sprechen. Guck nicht so erstaunt.
Nein, ich gucke nur, ich frage mich nur gerade, welches.
Das war nicht abgesprochen.
Nee, eben.
Nein, weil das ganz am Anfang meiner Zeit hier bei Stories gab es ein Buch, das war damals ein wahnsinniger Bestseller, und zwar von Susa Bank, Die hellen Tage.
Ach,
und auch da weiß ich noch genau, wann und wo ich das gelesen habe und habe auch eine besondere Beziehung zu Susa Bank, weil die in einer Buchhandlung, in der ich in Frankfurt gearbeitet habe, ihre Ausbildung gemacht hat. Und solltest du das hören, Susa, herzliche Grüße. Und dieses Buch habe ich wahnsinnig geliebt. Ich liebe es immer noch. Mhm. Und ich hatte tatsächlich bei den Riesinnen manchmal so einen helle Tage-Moment.
Ah, okay.
Also so an der Art und Weise, wie Situationen und Interaktionen beschrieben wurden, wo ich dachte, ja, das, was das in mir auslöst, das habe ich schon mal empfunden bei den hellen Tagen. Also, jetzt habe ich über zwei Bücher in einem, sozusagen in einem Go über zwei das Bücher gesprochen,
wunderbar.
Die ich großartig finde.
So soll es sein. Bei mir war das jetzt tatsächlich ganz frisch erschienen. Das ist wirklich die Karin Thuy mit den Liebeshungrigen.
Habe ich am Wochenende auch gelesen.
Also ich finde, das hat mich einfach so geflasht, dieses Buch. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut, weil ich alles von ihr gelesen hatte. Das letzte fand ich so ein bisschen schwächer von ihr, aber immer noch gut. Und das hat mich echt, ich habe es am 1. Mai gelesen und war auch nicht von meiner liegende Lesestätte wegzubewegen, bevor ich dieses Buch aus hatte. Da geht es um den ehemaligen französischen Staatspräsidenten, der ein Buch geschrieben hat gerade, der aber sehr damit hadert, auch das mit diesem Machtverlust und der damit einhergehende Bedeutungslosigkeit sehr hadert und hat ein Buch geschrieben, das auch nicht so richtig reüssiert, hat da auch noch irgendwie so eine etwas ungelenke Sexszene in so einen historischen Kontext gepasst, was irgendwie auch nicht so, was für sehr viel Kritik sorgt. Er ist verheiratet in zweiter Ehe mit einer deutschen Schauspielerin, die kurzzeitig sehr berühmt war, jetzt aber durch diese Ehe mit ihm, gerade durch die Zeit der Präsidentschaft, irgendwie eher aufs Abstellgleis geschoben wurde. Und die kann jetzt aber, hat sie eine Rolle angeboten bekommen, pikanterweise in der Verfilmung eines Romans seiner ersten Frau, wo sie denkt, das könnte ihr jetzt den Durchbruch bringen. Regie wird ein französischer Regisseur führen, der mal als das junge, große Talent galt, mittlerweile aber nicht mehr so liefern konnte. Und das auch für ihn eine sehr, sehr große Chance bedeutet, dieses Buch zu verfilmen. Pikanterweise wurde es ihm angeboten von seiner On-and-Off-Geliebten, die sich wiederum die Hauptrolle da versprochen hatte aus der Verfilmung. Daraus wird nichts, sie wird nur das Buddy-Double von Hilda Müller, so heißt die noch Ehefrau des ehemaligen Staatspräsidenten, den Lehmann. Und aus dieser Konstellation entspinnt sich wirklich ein Gesellschaftsdrama, was sich immer mehr zuspitzt und dann in Cannes seinen absoluten Höhepunkt findet. Und ich finde, man liest das immer atemloser, weil man einfach weiß, das ist wie so ein Unfall, bei dem man nicht weggucken kann, weil sich immer wieder neue Sachen ergeben und man denkt,
und man weiß ja überhaupt nicht, wo das hinläuft.
Nee, man hat keine Ahnung, wo das hinläuft. Es kann eigentlich jeden treffen, finde ich. Es ist nicht so, dass da irgendwie eine Figur besonders sympathisch wäre.
Jetzt wollte ich gerade fragen, fandst du irgendjemanden, ging mir irgendwie dein Herz für jemanden? Für mich nicht, die sind ja alle.
Nee, so richtig nicht. Nee. Am ehesten noch finde ich die Geliebte des Regisseurs. Die war noch am ehesten. So jemand, wo ich dachte, Melanie, genau. Mhm. Die war noch so am ehesten, die wobei auch nicht so wirklich. Aber es hat einfach so eine Faszination. Mhm. Ja, man sich, finde ich, überhaupt nicht entziehen kann. Und dabei sind wirklich sehr, sehr viel schlaue Sätze über Macht, über die Liebe, über die sozialen Medien, über unsere heutige Gesellschaft, über Strukturen, über Beziehungen. Da steht wirklich ganz viel Wahres drin. Also ich finde, es ist ein irres Buch und das drücke ich auch fleißig jedem in die Hand, der kommt. Ist auch gerade schon wieder nicht lieferbar, weil einfach, glaube ich, alle sehr, sehr so begeistert sind. Ja, also alle sind einfach sehr begeistert von diesem Buch, glaub, Land auf, Land ab.
Und das ist, ich finde schon, sehr schon eine ganz bittere Abrechnung auch mit diesem Medium-Hype, mit dem wir uns umgeben und von dem wir hörig sind.
Auf jeden Fall mit dieser Empörungskultur, die sich da breit gemacht hat. Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, tolles Buch fand ich auch, wie gesagt, ein Wochenende und weg war's.
Und weg war's. So, und am Schluss finde ich, mal werfen wir uns nochmal für die Bresche für Bücher oder für Autoren, von denen wir uns aber wünschen, dass sie noch präsenter werden und noch mehr entdeckt werden müssen. Und du hast eins mitgebracht, was auch zu meinen, also der Autor zumindest, auch zu meinen absoluten Lieblingsautoren gehört, von dem ich tatsächlich jedes Buch zumindest beginne. Also ich finde nicht alle gleich gelungen, manche breche ich auch ab, aber es gibt einige, die ich sehr, sehr mag, Ruhelos oder auch Einfache Gewitter. Mhm. Einfache Gewitter, auch ein toller Roman, der so ein bisschen wie ein Hitchcock-Film ist. Aber du hast eins ausgesucht, was ich auch wunderbar finde.
Hast du gesagt,
finde,
wie der Autor heißt?
Der Autor heißt William Boyd.
Genau, und ich finde, sein stärkstes Buch ist Eines Menschenherz. Ich habe tatsächlich alle gelesen, ich habe auch alle ausgelesen. Ich fand sie alle unterschiedlich stark. Aber Eines Menschenherz war, ich glaube, auch mein erstes Buch. Und das hat mich so umgehauen. Vielleicht auch, weil ich eigentlich gar nichts erwartet habe und auch gar keine Lust hatte. Es geht um einen Mann, der heißt Logan Mountstuart, und den begleiten wir von seinem 17. Lebensjahr bis weit in die 80er, und wir begleiten ihn mittels seiner Tagebuchaufzeichnungen, die er beginnt als Internatsschüler in einer Eliteschule. Und als ich das gelesen habe, ich dachte, Tagebuchaufzeichnungen eines 17-Jährigen bis zu seinem 85. Lebensjahr, wie soll ich das ertragen? Und was soll ich sagen? Es ist einfach ein großartiges Buch. Es ist ein wilder Ritt durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Es ist eine fantastische Begegnung mit so einem Who is Who der vergangenen Jahrzehnte, die auch hinten dann alle nochmal in so einem Index aufgeführt werden. Logan Mon Stewart hat viele wechselnde Identitäten. Also er ist Kunstsammler, er ist Mäzen, er ist Spion, er ist natürlich Liebhaber, er ist Ehemann, er wird nie Vater, er ist oft einsam, oft verzweifelt und oft überglücklich. Und das ist ein Buch, was es wirklich vermochte, diesen mir einen völlig fremden Mann so nahe zu bringen, dass ich am Ende, als das Buch endet, das Gefühl hatte, ich verabschiede einen Freund, einen mir lieb gewordenen Mann. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich lange, lange im Netz gesucht, weil ich davon überzeugt war, es muss diesen Mann gegeben haben. Es muss ein historisches Vorbild gegeben haben, weil so plastisch, so lebendig und authentisch kann man niemanden erfinden.
Ja. Ja, es ging mir auch so. Ich fand es auch unglaublich toll. Und es gibt eine Miniserie tatsächlich. Es ist verfilmt worden, aber die gab es nie. Ich habe die nie irgendwo gesehen. Ich habe sie aus den Hamburger Bücherhallen mir tatsächlich geholt.
Gab's bei Apple?
Nicht Human Heart, aber Apple TV, alles klar. Und ansonsten, da spielen Jim Broadbent und Matthew McFadden teilen sich die Rolle von Logan Mon Stewart in verschiedenen Altersstufen. Halle Atwell spielt mit, Gillian Anderson ist dabei, Sam Claflin ist dabei.
Aber lieber das Buch lesen.
Tom Hollander, Kim Cattrall sogar in einer kleineren Rolle. Das Buch ist großartig, aber diese Miniserie ist auch wirklich sehr, sehr schön gemacht. Aber ich habe die Jahre später, nachdem ich das Buch gelesen hatte, gesehen und habe auch gedacht, ja, die ist schön, aber das Buch ist einfach noch wirklich besser und dichter nochmal.
Und man kann mal noch anfügen, so viel Zeit habe ich noch, dass William Boyd, also Eines Menschen Herz, ist Teil einer Trilogie der Täuschungen. Er hat in einer ähnlichen Strickart wie dieses Buch auch zwei andere Romane geschrieben. Das eine über diesen, du weißt, wie es heißt, über diesen Regisseur, über diesen Hollywood-Regisseur.
Nicht die besten Absichten, aber so ähnlich. Ne?
Ja, und dann noch über diesen Künstler, den es nie gab, den er ja dann auch in New York nochmal so inszeniert hat und alle kamen zu der Vernissage und sprachen über diesen Mann, den es eigentlich nie gab. Also William Boyd ist ein Mann, der nicht nur gut schreiben kann, sondern der auch wahnsinnig große Freude daran findet, seine Mitmenschen hinter sich zu führen.
Auf jeden Fall. Also toller Autor und auch da ist man einfach bei jedem Buch gespannt, was er da gemacht hat.
Und es ist jedes Buch wieder anders. Ja, ist immer wieder ganz neu.
Und ich habe jetzt ein Buch, das ist jetzt gerade wieder neu aufgelegt worden vom Kamper Verlag. Es ist vor 13 Jahren ist es schon mal erschienen und damals beim Heine Verlag und das hat irgendwie kaum jemand interessiert, was sehr bedauerlich ist. Und zwar ist es nämlich Schöne Ruinen von Jess Walter. Und von dem kam im letzten Jahr so eine ganz schöne kleine Novelle, Der Engel von Rom, raus. Und hat das ist der. Und jetzt kommt eben Gott sei Dank dieses Werk raus. Und Daniel Kamper war selbst so ein großer Fan, aber der musste erst den Engel vorziehen, weil die Rechte noch nicht frei waren für das. Er musste jetzt noch ein Jahr warten. Und das ist die Geschichte, auch auf zwei Zeitebenen spielt, einmal in den 50er Jahren, da kommt eine Hollywood-Diva nach Dreharbeiten auf eine kleine Insel im Mittelmeer und ein Mann, der da eine kleine Pension betreibt, kann es gar nicht fassen, sein Glück, weil die von ihm verehrte Diva tatsächlich bei ihm absteigt und diese ganze Insel so in Aufruhr bringt. Sie bringen natürlich auch noch einen sturzbetrunkenen Richard Burton mit, das ist da nicht so schön für die Insulaner, aber trotzdem ist er irgendwie völlig entflammt. Und dann, Jahre später, und zwar genau 50 Jahre später, macht sich gerade dieser Mann, dieser Pensionsbesitzer, Pasquale heißt er, macht sich dann nochmal auf dem Weg über den Atlantik zusammen mit einem berühmten Filmproduzenten und will dieser Film-Diva und deren Leben noch einmal nachspüren. Und Sie ahnen das natürlich, warum mich das Buch so interessiert hat. Klar, es geht mal wieder um Hollywood, aber Jess Walter schreibt einfach so großartig. Der hat, finde ich, eine ganz tolle Beobachtungsgabe. Wer den Engel von Rom gelesen hat, es ist einfach so ein schönes, schön beobachtetes Buch mit auch so einem schönen Witz immer noch dabei, der aber auch gleichzeitig den Blick für die Tragik in vielem hat. Also ich finde, das ist einfach so richtig tolles, süffiges Lesefutter. Du würdest sagen, ein Roman.
Genau.
Und also ich habe das sehr geliebt. Ich habe es tatsächlich auch damals hier beim Abendbrot vorgestellt, mal vor Ururzeiten. Und es ist, ich finde es einfach, ich freue mich sehr, dass es wieder herausgegeben wurde, weil ich finde, es gibt ja immer so viele Autoren, die bringen Bücher raus, die sind toll und die sind dann aber kommerziell nicht erfolgreich und dann lassen die Verlage sie wieder fallen. Und da muss man jetzt auch mal sagen, Daniel Kamper hat da wirklich auch ein Händchen für Händchen, immer wieder diese Autoren einfach nochmal zu veröffentlichen, weil er sich einfach sagt, nö, ich finde, der hat eine zweite Chance verdient, der oder die, und dann auch immer in einer Hardcover-Ausgabe und scheut sich da auch nicht, da Geld für auszugeben. Also das finde ich toll. Und ich hoffe, dass dieses Buch jetzt ein bisschen mehr ins Blickfeld gerät, weil es ist wirklich gerade jetzt auch zu dieser Jahreszeit für den beginnenden Sommer ein ganz wunderschönes Buch. Also es hat Glamour, es hat Liebe, es hat Melancholie. Es geht um Lebensträume und die, die eben nicht so geklappt haben. Ach, ist einfach großartig.
Das ist toll. Also dann kommt das auf jeden Fall noch in mein Regal. Der noch zu lesenden Bücher. Ja. Erinnere mich, das war, wir hatten das von Heine und es hatte irgendwie ein gruseliges Cover.
Ja, das hatte so eine Küste,
so eine Steilküste.
Und so glitzerndes Meer. Alles sah schon sehr nach Heine aus, muss man sagen. Also so wie Heine früher war, muss man ja auch sagen. Ja.
Und zum Thema Roman, muss ich noch sagen, bei wem wir heute gar nicht gesprochen haben, aber das tun wir jetzt auch nicht, weil wir sind schon längst über der Zeit. Bei wem wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Maggie O'Farrell. Und Maggie O'Farrell ist ja meine erste Adresse für Romane. Und am 29.05., also nächste Woche schon, noch kurz und rechtzeitig vor meinem letzten Arbeitstag, kommt ihr neuer Roman Land. 658 Seiten, auf die ich mich ganz besonders freue. Und ich denke, wir werden in irgendeinem Zusammenhang auch darüber sprechen.
Ich wollte gerade diese Überleitung machen. Wie schön, dass du sie gemacht hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir so eine Sonderfolge vielleicht noch einmal in diesem Jahr oder auch demnächst in irgendeinem anderen Kontext noch einmal machen. Und ich schließe damit, dass ich mich einfach bei dir bedanke, Anne, für alle Sachen, die du mir ermöglicht hast und für die wunderbare Zeit hier. Und jetzt winkt Frau Beurich schon ab, weil sie ein Kloß im Hals bekommt. Und deswegen sage ich einfach nur vielen, vielen Dank. Und danke fürs Zuhören. Und der nächste Podcast kommt, ich kann Ihnen nur nicht sagen, wann, obwohl doch, ich setze meine Brille auf. Dann kann ich es Ihnen auch sagen oder auch nicht, weil mein Handy mir aus der Hand fällt. Der nächste Podcast kommt im Juli, in meinem Geburtsmonat, und zwar dann am 5. ist der Sonntag, Entschuldigung. Am 5. Juli also kommt der
kurz,
nächste Podcast.
Kurz nach deinem Geburtstag.
Kurz nach meinem Geburtstag,
für alle, die gratulieren möchten.
Wäre der erste übrigens.
Ich sage auch danke fürs Zuhören, danke für alles und tschüss, bis bald.
Bis bald.